Ganz schön dezimiert seid ihr. Aber das liegt wohl an der Zeit. Ich habe von anderen Gemeinden gerade gehört, die lassen gleich ganz den Gottesdienst ausfallen in der Sommerzeit. Das machen wir aber nicht. Ja, die Frage, die keiner stellt, um die geht es heute. Jetzt lasse ich euch nicht raten, was das wohl sein könnte für eine Frage. Das ist ja übrigens einer der Vorwürfe, die der Kirche oder den Christen immer wieder gemacht wird. Die Kirche beantwortet Fragen, die keiner stellt. So, das ist natürlich schweres Kaliber. Was kann man da drauf antworten? Das ist ja ganz doof, weil die Kirche ist ja dafür da, die Fragen der Menschen zu beantworten. Und wenn sie das nicht kann und stattdessen selber Fragen erfindet, für die keiner einen Sinn hat, das ist schlecht. Aber ich habe mir heute auch vorgenommen, eine Frage zu beantworten, die keiner stellt. Seid ihr natürlich neugierig. Was kann das denn für eine Frage sein? Achtung, jetzt kommt sie. Wie werde ich ein liebevoller Mensch? Die Frage ist mir noch nie begegnet. Interessant, ne? Ist das so eine abseitige Frage? Ist die so irrelevant, so vollkommen uninteressant? Mir ist sie noch nicht gestellt worden, aber die Bibel beantwortet diese Frage. Und scheinbar ist Gott diese Frage aber sehr wichtig und die Antwort darauf. Und deswegen habe ich mir mal Mut gefasst und habe gesagt, okay, dann nehmen wir die Frage auf, dann predigen wir mal drüber. Und habe auch dazu eine Bibelstelle gefunden. Und wenn ihr das Losungsbüchlein habt, da mal so reingeguckt habt für heute, dann habt ihr die Stelle auch schon gefunden. Das ist nämlich die Stelle, die vorgesehen ist als Predigttext in den evangelischen Kirchen überall. Die steht im Lukas-Evangelium. Lukas, ziemlich vorne dran, Kapitel 7, die Verse 36 bis 50. Also ziemlich langer Abschnitt, aber der muss beisammen bleiben. Das ist eine Gesamtgeschichte. Keine abstrakte Anleitung, aber eine Geschichte. Wie so oft bei Jesus hat viel gelehrt, einfach durch Geschichten, dass er Geschichten erzählt hat, die irgendwie hängen geblieben sind und überrascht haben. Und diese Geschichte, die überrascht auch. Ganz gewaltig. Und wir haben viel von ihr zu lernen. Ich gehe heute mal nicht nach Gliederungspunkten vor, sondern einfach nach dem Text, so wie er mir vor die Flinte gekommen ist beim Lesen. Die geht so. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Ist klar, wer mit ihm gemeint ist, Jesus. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Also ganz einfache Geschichte, es geht um drei Personen, die hier vorkommen. Zunächst mal, Jesus kommt hier vor, ein Pharisäer, der zunächst noch keinen Namen kriegt, aber später erfahren wir, der heißt Simon. Und dann eine Frau, die als eine Sünderin bezeichnet wird, also ganz was Besonderes, eine Sünderin. Gehen wir erstmal zum Pharisäer. Und ich dachte, ein paar erklärende Worte tun gut. Was ist ein Pharisäer? Pharisäer waren Leute, die sich die religiöse Erneuerung Israels auf die Fahnen geschrieben haben. Ihr Plan war, durch rigorose, korrekte Einhaltung der Gesetze im Alten Testament, den Glauben, die Religiosität zu erneuern. Und sie hofften sogar an dem Tag, wo ganz Israel das Gesetz hält, da kommt der Messias. Also das war schon eine gewaltige Motivation, die sie hier trieb. Sie gründeten ein Netzwerk, das Netzwerk der Pharisäer. Pharisäer, der Name, kommt vom griechischen Wort für abgesondert sein. Also abgesondert vom Rest des Volkes. Sie haben viel in ihre Frömmigkeit investiert. Das war auch sehr anstrengend, weil es ja viele Gesetze gibt. Und einer von ihnen lud Jesus zum Essen in sein Haus ein. Da denkt man vielleicht an so etwas wie eine Party oder so eine Grillfete. Jetzt ist ja Grillzeit, da lädt man Freunde zu ein, einfach so, ohne großartig Hintergedanken zu haben. Das war etwas anderes. Beim Essen gründete man Netzwerke. Beim Essen checkte man sich auch gegenseitig ab. Ein Essen bot ein lockeres Ambiente, so ohne Tagesordnung, da ist man nicht so verkrampft. Und da teilt man ein bisschen mehr von sich mit und da kommt man auch ein bisschen besser ins Gespräch. Die Einstiegsfrage der Predigt, wie werde ich ein liebevoller Mensch, die spielte allerdings für den einladenden Pharisäer überhaupt keine Rolle. Die wollte er gar nicht besprochen haben, sondern eine ganz andere Frage, nämlich die Frage, ist Jesus ein Prophet oder ist er es nicht? Macht er unsere Bemühungen kaputt, die wir uns so vorgenommen haben, oder kooperiert er mit uns? Kann man mit ihm was anfangen? Und dann, ja, dann kam die Frau. Ob der Simon, der Pharisäer, so ein offenes Haus hatte, keine Ahnung, oder ob Simon die Frau mit Absicht hereingelassen hat, um mal zu gucken, so als Lockvogel, wie wird Jesus denn hier reagieren, wissen wir nicht. Jedenfalls hatte sie die Gelegenheit, mit dabei zu sein. Und sie war eine Sünderin, steht da. Also wir würden sagen, ein schlechter Mensch. Wirklich ein Mensch, wo man eigentlich kein gutes Haar dran lässt. Da braucht man auch kein Mitleid haben. Die hat wirklich viel auf dem Kerbholz in sexueller Hinsicht. Das war unausgesprochen, schwebte das so mit. Hat Ehen zerstört, vielleicht war es eine Prostituierte auch, das wissen wir aber nicht. Und da sie wird Sünderin jetzt so ganz besonders genannt und da habe ich mich so gefragt, wie viele schlechte Menschen gibt es überhaupt auf der Welt? Ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz in euren Augen so ist und denkt mir so, das ist ja ziemlich relativ, wer ein böser Mensch ist, ein schlechter Mensch. Unter lauter Schurken ist ein Durchschnittsmensch wie unser einer vielleicht auch schon was, fast ein Heiliger. Je nachdem, wenn es einen von uns in den Himmel verschlagen sollte, dann sehen wir alle alt aus, jedenfalls in unserem jetzigen Zustand. Die Bibel sagt, wir sind alle schlechte Menschen, alle Sünder. Da verschlägt es einem die Sprache, das ertragen wir auch schlecht, da möchten wir protestieren und wenn wir so uns umschauen und uns vergleichen mit dem Nebenmann, denken wir, naja, gut, der ist vielleicht ein bisschen besser da drin und ein bisschen schlechter da drin. Im Grunde genommen sind wir doch ganz passabel, auf jeden Fall keine Sünder. Alle anderen Frauen und Männer in der Stadt, die waren zwar auch Sünder, das Leben besteht ja nicht nur aus Sex, man bezeichnete sie aber nicht so. Sie waren relativ in Ordnung. Die Gäste lagen seitlich am Tisch. Vielleicht hat es dem einen oder anderen auch gewundert, wie sie da so rankommen kann und an die Füße, weil wenn man so am Tisch sitzt, da müsste man ja schon unter den Tisch krabbeln. Aber damals war das anders, da lag man zu Tisch. Man hatte die Füße so seitlich nach hinten weg und da konnte man gut von hinten herankommen und so machte sie sich da zu schaffen. Sie ist, man kann vielleicht sagen, erschüttert. Tief bewegt. Sie weint. Auch erfahren wir erstmal noch nicht, welche Tränen sind das. Man kann aus unterschiedlichen Gründen weinen. Aus Traurigkeit, Verzweiflung oder aus Freude. Auf jeden Fall fallen die Tränen auf die Füße Jesu. Und die Füße Jesu haben es auch nötig, denn sie sind ganz verdreckt. Er ist von der Straße hereingekommen. Und da klebt alles dran, was man sich nur vorstellen kann in einem Ort, in dem es keinerlei Kanalisation gibt. Das muss man sich mal vorstellen. Und die Leute auch mit offenen Sandalen herumliefen. Mit ihrem langen Haar wischte sie das Gemisch aus Tränen und Straßendreck weg. Stellt euch das vor, mit eurem Haar, diesen Dreck weg, wie man dann aussieht allein. Und mit einem Öl, einem kostbaren Öl, salbte sie die Füße, die dann gut rochen. Jesus, ist es ihr wert? Und die Peinlichkeit, dass sie sich in der Öffentlichkeit zeigt, das war für sie gar nicht so ein Thema. Also eine starke Persönlichkeit eigentlich, gar nicht schwächlich. Ich würde mir das nicht getrauen, sie traut sich das. Und wie sie sich zeigt, der Dreck, mit dem sie in Berührung kommt, der Preis des Salböls, all das hält sie nicht davon ab, zu Jesus zu kommen. Dadurch drückt sie aus, du bist mir das wert. Das ist Wertschätzung. Wenn man so etwas tut, Jesus Wertschätzung auszudrücken, dann nennt man das Anbetung. Wir haben gleich auch eine sogenannte Anbetungszeit. Wir drücken unserem Herrn dadurch unsere Wertschätzung aus, weil wir ganz bewegt sind von dem, was wir mit ihm erlebt haben. Die Begegnung mit ihm, die Vergebung und all das. Zur Einstiegsfrage. Die Frau mag als Sünderin gelten, aber sie hat es wirklich drauf. Wenn man die Frage nimmt, wie werde ich ein liebevoller Mensch? Und da könnte ich glatt das Bild der Frau nehmen und da rein kopieren unter diesen Titel. Sie ist es. Sie ist ein liebevoller Mensch, obwohl sie eine Sünderin ist. Genial. Und darin ist sie ein Vorbild. Darin ist sie eigentlich vielleicht auch so etwas wie ein Prototyp, dass man sagt, ah, so möchte ich auch sein. Also nicht mit der Vergangenheit, bestimmt nicht. Aber so. So liebevoll. Und so gar nicht darauf achten, was die anderen wohl sagen und denken und was sie meinen und so. Alles unwichtig. Wer liebt, hat immer noch ein sinnvolles Leben. Auch wenn manches andere fehlt. Und sie hat ein sinnvolles Leben. Und die große Frage ist doch wohl, wie kann ich so ein Mensch werden, oder? Obwohl sie nicht gestellt wird, die Frage. Schauen wir mal, was der Pharisäer dazu meint. Also zu dem, was die Frau da so sagt. Wir merken ja, Jesus ist total passiv. Er sagt gar nichts. Aber jetzt kommt der Pharisäer zum Zuge. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, da sprach er bei sich selbst, also er dachte sozusagen, hörte keiner, er sprach bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Also kann man doch kein Land religiös erneuern, wenn man sich mit solchen Menschen umgibt. Und wenn man das nicht mitkriegt, dann ist man doch offensichtlich alles Mögliche, aber kein Prophet. Das ist traurig. Dieser Simon, der ist ganz gefangen in seiner Ausgangsfrage, in seiner eigenen Frage, mit wem habe ich es bei Jesus zu tun? Ist er ein Prophet? Kooperiert er? Macht er mit bei dem, was wir vorhaben? Er spricht das nicht laut aus, er denkt es nur, aber Jesus, er spricht ihn darauf an. Er spricht ihn aber nicht nur auf seine Frage an, sondern er führt weiter. Er führt ihn hin zu der nicht gestellten Frage, die aber so wichtig ist und die wir uns auch stellen sollten. Wie werde ich ein liebevoller Mensch? Manchmal gibt sogar Jesus Antworten, nach die keiner gefragt hat. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir was zu sagen. Er sprach, Meister, sprich, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich vermute, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geantwortet. Du hast richtig geantwortet. Er hat unbewusst die Frage selber beantwortet. Wie werde ich ein liebevoller Mensch? Aber er weiß es noch nicht. Ihm ist das selber noch nicht klar. Richtig geurteilt, aber immer noch nicht richtig verstanden. Eine Geschichte mit einem tieferen Sinn. Der Gläubiger ist natürlich Gott, das ist ja nur eine Beispielgeschichte, ein sogenanntes Gleichnis. Und die Schuldner sind Menschen. Und diese beiden Schuldner, die wir haben, einer mit 500, einer mit 50 Schulden, repräsentieren die gesamte Menschheit. Ich habe hier vor mir, ich habe hier welche, die haben 500 Schulden. 500 Tagelöhne, ein Denar ist ein Tagelohn. Und welche, die haben nur 50 Schulden. Jeder von uns ist hier repräsentiert in dieser Geschichte, mit drin. Und jeder ist ihm etwas schuldig. Der eine mehr, der andere weniger, Mord vielleicht, Ehebruch, Lästerung, das ganze Programm, was ihr wollt. Und jeder bekommt alles erlassen, weil keiner die Schuld bezahlen kann. Keiner hat die Chance, selber die Schuld zu bezahlen, die wir Gott schuldig sind. In absoluten Zahlen bekommt also der eine 500 erlassen und der andere 50. Die große Frage ist, was kommt dabei heraus, wenn vergeben wird? Was kommt dabei heraus? Denn die meisten denken ja, also wenn mir vergeben wird, dann brauche ich halt nicht mehr zurückzahlen und das ist alles. Wenn Gott mir vergibt, dann weiß ich, dann komme ich mal in den Himmel und ich werde nicht mit kritischen Fragen konfrontiert an der Himmelstür. Ganz platt gesagt, ja. Und das wäre es dann auch schon. Die große Frage ist, was kommt bei der Vergebung heraus? Wie wirkt sich die Vergebung auf Menschen aus? Auf die Sünder und auf die Normalen unter uns? Gott vergibt dir alle deine Schuld. Das ist die gute Nachricht. Doch was löst sie aus? Ich stelle fest, dass sie manchmal nur ein Achselzucken auslöst. Damit kannst du keinen hinter den Ofen hervorlocken. Na und? Ich komme auch ganz gut ohne zurecht. Und da sowieso kaum einer mehr an die Hölle glaubt, hält sich die Freude so in Grenzen. Und außerdem ist Gott ja sowieso der liebe Gott, der im Zweifelsfall einen dann doch noch so durchflutschen lässt in den Himmel. Und so ist es. Und deswegen wird das Evangelium auch oft so verkündet, dass es dabei gar nicht mehr um die Vergebung geht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so festgestellt habt. Also nicht bei mir, ich rede immer viel über Vergebung, aber bei anderen Leuten vielleicht. Da geht es darum, sich also eine höhere Qualität von Leben zu bekommen oder so. Dass Gott irgendwo ein Potenzial wächst dann, wenn wir zu ihm kommen und dass es besser wird im Leben. Aber wenn das so ist, wenn die gute Nachricht so verkündet wird, dann gerät sie in eine gefährliche Kreisbewegung. Nämlich immer um den heißen Brei herum. Ja, und der heiße Brei, das ist die Vergebung und die Schuld, die wir alle haben. Die wir auch nicht zurückzahlen können. Mit der wir stehen vor Gott. Eine Riesensumme. Die Sünderin schuldet eine Riesensumme, der Pharisäer, zumindest wie er meint, eine kleine Summe, 50 Tagelöhne. Keiner von beiden kann sie zurückzahlen. Aber das interessiert ihn nicht, Jesus. Eher interessiert Jesus, was dabei herauskommt, außer dass die beiden straffrei ausgehen. Gibt es noch etwas anderes? Darum geht es bei der Gegenüberstellung, die jetzt kommt. Und indem er sich zu der Frau wandte, jetzt müssen wir uns vorstellen, Jesus dreht sich weg von dem Simon hin zur Frau. Er guckt sie an und er spricht aber immer noch zu Simon. Siehst du, diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, war üblich damals, so wie Shake Hands heute, wenn wir zu Besuch kommen. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Sie hat etwas gemacht, was er nicht gemacht hat. Alles wird aufgezählt. Da braucht man nicht ins Herz zu schauen bei dieser Frau. Das ist ganz klar, was sie getrieben hat und was sie motiviert hat. Der Unterschied ist mit Händen zu greifen. Erkennbar ist, obwohl der Pharisäer ein Mensch ist, der rigoros Gottes Gesetze einhält und anwendet, eins fehlt ihm total. Die Liebe. Er ist kein liebevoller Mensch. Jesus gegenüber nicht. Der Frau schon lange nicht. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Sie hat Liebe im Übermaß. Das ist so viel Liebe, das ist schon fast unanständig. Das sprengt die Konvention. Das ist doch verkehrte Welt. Woher kommt diese Liebe nur? Jesus macht die Sache klar. Schade daran ist, kommt später. Jesus macht die Sache klar. Jetzt hören wir noch mal ein paar Verse weiter. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist doch die Auflösung. Wie werde ich ein liebevoller Mensch? Wo unter Menschen viel Liebe ist, da kann es nur eine Erklärung geben. Hier hat Vergebung stattgefunden. Und zwar nicht zu knapp. Liebe ist die Frucht der Vergebung. Bei der Vergebung kommt nicht nur Straffreiheit heraus. Bei der Vergebung kommt nicht nur heraus, dass diese Wand zwischen Gott und mir weg ist, oder meinetwegen auch die dünne Membran, weil etwas unausgesprochen ist, sondern ich kann ein liebevoller Mensch werden. Das kommt dabei heraus. Wenn du ein liebevoller Mensch werden willst, dann such die Vergebung für deine Schuld. Das ist ganz, ganz knapp auf den Punkt gebracht, das, was ich sagen möchte. Denk bei Vergebung nicht immer nur an Straferlass. Denk daran, dass Gott mit deinem Leben noch etwas vorhat und such allein schon deswegen die Vergebung. Liebevolle Menschen bauen Gottes Reich, tun etwas, was in Ewigkeit Bestand hat. Ohne Liebe passiert das nicht. Zuletzt überwindet nur die Liebe, auch den Unglauben. Liebevolle Menschen tun das, was in Gottes Augen etwas zählt. Dem Simon müsste jetzt eigentlich dämmern zwei Dinge. Erstens, Jesus ist doch ein Prophet, weil er kann mir ins Herz schauen. Und zweitens, ich selber bin kein liebevoller Mensch. Kann es sein, dass mir das noch fehlt, was diese Frau schon längst hat, nämlich Vergebung? Es muss ihn sehr unruhig gemacht haben. Wie kann er Frieden finden? Die Anwesenden, also nicht der Simon, sondern die anderen, die auch noch eingeladen waren, haben alles gar nicht richtig gehört und miterlebt. Bei ihnen ist nur der letzte Satz hängen geblieben, dir sind deine Sünden vergeben, was ja Jesus der Frau zuspricht. Und dann heißt es von ihnen, da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Das sind die Leute, die sich von Jesus nichts sagen lassen, die sich von ihm auch keine Frage beantworten lassen, die sie nicht selber gestellt haben. Schade daran ist, sie gehen absolut leer aus an diesem Tag. Außer einem guten Essen ist nichts gewesen. Keine Vergebung, keine Liebe, keine Veränderung. Wirklich schade. Viele bleiben dabei stehen, Jesus abzuschecken. Das ist heute immer noch so. Wie passt er in mein Schema? Aber Jesus passt in kein Schema und das will er auch gar nicht. Seine Worte haben uns persönlich etwas zu sagen. Es könnte sein, dass er heute jemand zusagt, deine Sünden sind vergeben. Und das wäre viel wichtiger als alles andere. Denn es kommt ja darauf an, dass auf jeden Fall liebevolle Menschen aus uns werden. Er darf uns das sagen. Werd ein liebevoller Mensch. Wenn ich euch das sagen würde, wäre das natürlich ganz verkehrt. Es ist klar, worauf die Geschichte hinaus will. Viele von uns sind ziemlich gut funktionierende Bürger mit ununterbrochenen Lebensläufen, nie im Knast gesessen oder sonst irgendwas Schlimmes passiert. Wir sind überwiegend so bei der 50er-Generation oder 50er-Fraktion, 50 Denare Schulden. Aber darauf kommt es gar nicht an. Wer oder was wir auch immer sind, es kommt darauf an zu erkennen, wie wichtig es ist, dass wir ein Gotteserlebnis bekommen, dass Gott uns die Sünden vergibt. Nicht nur, damit wir in der Ewigkeit straffrei ausgehen, auch damit hier schon liebevolle, barmherzige Menschen aus uns werden, die wirklich einen Unterschied machen in dem Umfeld, in dem wir leben. Salz und Licht der Welt, wie Jesus sagt. Wie können wir Vergebung erlangen? Jesus offenbart es der Sünderin, die vielleicht selber noch gar nicht so richtig Ahnung hat, was mit ihr passiert. Und das ist der letzte Satz. Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Wow. Und so ein bisschen sagt er das wohl auch in Richtung Simon, der dabei steht. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Und natürlich mit einer Frage versehen, glaube ich denn? Oder checke ich ab? Lieben kann er nicht, weil er keine Vergebung hat. Vergebung hat er nicht, weil er keinen Glauben hat. Weil er immer nur am Abchecken ist, wie Jesus in sein Pharisäerschema passt. Und weil er alles drei nicht hat, kann er auch nicht den Frieden haben, den Jesus der Frau zusagt. Und er muss in Unruhe leben. Wie gerne würde Jesus es auch dem Simon zusprechen. Geh in Frieden deinen Weg. Der Bogen zu uns ist ja sehr leicht zu schlagen. Es geht heute um Vergebung. Es ist aus der Mode gekommen. Nicht mehr richtig relevant, weil Gott uns irgendwie sowieso vergibt und schon alles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird, so sagt man. Es geht aber nicht nur darum, dass wir dem Gericht Gottes nicht verfallen. Es geht auch darum, dass wir liebevolle Menschen werden. Auch, dass wir in Frieden unseren Weg gehen können in Zukunft. Und darum möchte ich ermutigen, Sünden, die uns bewusst sind, jetzt nicht künstlich irgendwie nachgraben oder irgendetwas erfinden, aber die uns bewusst sind, zu bereuen und vor Gott auszusprechen. Wir feiern heute Abend mal. Super Gelegenheit dafür. Es gibt keine bessere. Wer will, kann es in Gegenwart der Beter tun, die nach dem Gottesdienst bereitstehen und die Geschichte anhören und gerne auch im Namen Jesu Vergebung zusprechen. Das ist möglich. Es bietet sich auch die Minuten vor dem Abendmahl in der Anbetungszeit an, jetzt gleich. Wir können jetzt auch eine Stille haben. Ich würde sie dann mit Gebet und Zuspruch beschließen. Und wir können das Abendmahl im Zeichen der Vergebung und des Friedens miteinander feiern. Lass uns jetzt eine kurze Zeit der Stille haben. Lieber Vater im Himmel, dir brauchen wir nichts vorzumachen. Du kennst die dicken Mauern, die zwischen uns und dir stehen, die jetzt gerade genannt worden sind, dir gegenüber. Und du kennst auch die dünnen Membranen, die zwischen uns stehen, äußerlich gar nicht sichtbar. Und doch, wir spüren, du bist entfernt, du bist weit weg, wir sind weit weg von dir, haben nicht richtig Gemeinschaft mit dir, vernehmen von dir nur von Ferne. Und wir bekennen dir, was uns trennt von dir. Komm im Glauben zu dir, so wie die Sünderin, und legen dir alles vor, wir klagen es dir. Herr, wir bringen es dir und möchten dir sagen, wir bereuen es von ganzem Herzen. Wir möchten es dir alles geben, dir alles bekennen und uns dir anvertrauen, so wie wir sind, ohne irgendetwas zu beschönigen. Und wir danken dir, dass du ein vergebender Gott bist, dem, der ehrlich zu dir kommt, dem vergibst du all die Schuld und veränderst uns, machst liebevolle Menschen aus uns. Herr, wir sind voller Dank an dich und wir danken dir auch, dass wir dieses Fest miteinander feiern können, das Fest des neuen Bundes. Amen.